lese den Text für die Predigt. Er steht in der Bibel, dem Wort Gottes, im Matthäusevangelium, Kapitel 11, Verse 20 bis 30. Danach begann Jesus, die Städte anzuklagen, in denen er die meisten seiner Wunder vollbracht hatte. Ihre Einwohner hatten sich nicht von ihren Sünden abbringen lassen und lebten weiterhin ohne Gott. Wehe dir, Chorazin, und wehe dir, Bethsaida. Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den gottlosen Städten Tyrus und Sidon getan hätte, hätten ihre Einwohner schon längst ihre Schuld bekannt und sich zum Zeichen ihrer Reue in Säcke gehüllt und Asche auf ihre Häupter gestreut. Ich versichere euch, am Tag des Gerichts werden Tyrus und Sidon besser dastehen als ihr. Und ihr Bewohner von Kapernaum, ob ihr wohl einst in den Himmel gehoben werdet? Ganz sicher nicht. Ihr werdet vielmehr hinunter ins Reich der Toten geworfen. Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in Sodom getan hätte, würde die Stadt heute noch stehen. Seid versichert, Sodom wird am Tag des Gerichts besser dastehen als ihr. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht.
Morgen. Total schön, wieder hier zu sein. Ich war in den letzten beiden Wochen mit Nate und Aaron, unserem Kirchengründer für unsere Tochtergemeinde in Cottbus in den USA unterwegs. Wir haben dort unsere Partnerkirchen besucht und eine neue Partnerkirche gefunden, um weitere Kirchen hier in unserem Land gründen zu können. Und ich soll euch herzlich grüßen von denen, die wir getroffen haben und die euch kennen. Ich habe gestern Abend noch eine persönliche Mail bekommen und ich möchte euch gerne einen Teil daraus vorlesen. Steffen, es war so gut und ermutigend für uns, euch gesehen zu haben. Ich bete für euch und dafür, dass Gott euch neu begeistert für eure eigene Vision für mittendrin und weitere Kirchen. Möge er euch seine übernatürliche Kraft dafür geben. Und dann hat sie einige Verse aus dem Philipperbrief auf Deutsch geschrieben. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich mich an dich erinnere, in allen meinen Gebeten und für euch alle bete. Ich bete immer mit Freude wegen eurer Partnerschaft im Evangelium vom ersten Tag bis jetzt. In der Überzeugung, dass derjenige, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es weiterführen wird zur Vollendung bis zum Tag Christus Jesus. Und ich weiß, sie betet. Und es war total gut und wichtig, dort gewesen zu sein. Es war wichtig und spannend. Aber ich habe mich total auf diesen Gottesdienst heute mit euch wieder gefreut. Hier gehöre ich hin, hier gehören wir hin und hier hat Gott noch einiges vor mit uns. Und deswegen ist es toll, heute über eine weitere Eigenschaft unseres großen Gottes nachzudenken, eine weitere Antwort auf die Frage, wie ist Gott, anzugucken. 6 der zahllosen Eigenschaften des perfekten Wesens Gottes haben wir uns schon angeguckt. Und heute geht es darum, dass Gott gerecht ist. Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig ungerecht behandelt gefühlt? Und von wem? Deinem Chef? Deinem Papa? Deinem Lehrer? Professor? Schiedsrichter, Vermieter, Ehepartner, Polizei, Gott. Auf dem Weg in die USA hat mein Gepäck es nicht nach Chicago geschafft. Wir sind freitagsmittags dort angekommen und mein Gepäck kam Montagabend. Also ein Wochenende ohne meine Klamotten, ein Wochenende ohne Sport. Nates Gepäck war auch nicht in dem Flieger, mit dem wir geflogen sind, aber seins kam schon am gleichen Abend. Ich fand das ziemlich ungerecht und ich habe mich beschwert. Gegenbeispiel am anderen Ende der Skala, auf dem Rückflug am Freitag von New York nach Berlin, habe ich gesehen, welchen Sitz ich im Flieger gebucht hatte und dass das keine artgerechte Haltung ist, so 8 Stunden da zu sitzen. Und dann habe ich einen Steward gefragt, ob es eventuell einen Sitz mit etwas mehr Beinfreiheit gibt. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber die kosten richtig viel Geld, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir schauen gleich mal. Und kurze Zeit später kam er zu mir und hat mich dann zu einem Sitz geführt, der normalerweise $140 für den Flug gekostet hätte und hat gesagt, ist gut. Und als er dann Essen ausgeteilt hat, hat er uns noch einen Gin Tonic gemacht und hat gesagt, ist ein Geschenk. Das war auch ungerecht. Ich habe mich aber nicht beschwert. Das Leben ist nicht gerecht. Aber Gott ist gerecht, völlig unabhängig davon, was uns unser Leben und was uns unsere Erfahrungen so erzählen und vormachen wollen. Aber vielleicht fällt es dir schwer zu glauben, dass Gott gerecht ist, weil du schon so viel Ungerechtigkeit erlebt hast oder weil du einfach bewegt bist von dem Unrecht, was auf dieser Welt geschieht, von dem Unrecht, was in unserer Stadt passiert oder in deiner Familie. Und vielleicht ziehst du davon Rückschlüsse auf Gott. Wenn das so und so ist, dann kann Gott nicht. Es gibt einige Situationen, in denen unsere Logik und unsere eigenen Erfahrungen es unserem Glauben und dem Vertrauen Gott gegenüber nicht leichter machen. Aber die Bibel ist voll davon, von vorne bis hinten voll davon, uns Gottes Gerechtigkeit zu beschreiben. Zum Beispiel bin ich letzte Woche über Psalm 85 gestolpert. Da spricht davon, dass da, wo Gottes Herrlichkeit auf der Erde wohnt, dass da Güte, Treue, Frieden und Recht sich ausbreiten. Und das wird in tollen Bildern beschrieben in diesem Psalm. Da heißt es dann, Recht und Frieden küssen sich. Treue sprießt aus dem Boden hervor. Und Recht blickt vom Himmel, es geht dem Herrn voraus und bereitet ihm den Weg. Eine Beschreibung der Gerechtigkeit Gottes. Und jahrtausende lang war es keine Frage, ob Gott gerecht ist. Und bei uns hier bis zur Aufklärung, das war ein großer Einschnitt, wo unter anderem Immanuel Kant explizit formuliert hat, dass eine göttliche Gerechtigkeit keine vernünftige Kategorie sei. Eine göttliche Gerechtigkeit ist keine vernünftige Kategorie. Und das hat dann immer mehr dazu geführt, dass wir Gott von unserer Vernunft und von unserer Erfahrung aus beurteilen und nicht unsere Erfahrungen und unsere Vernunft und unsere Gedanken von Gott her. Ich habe gelesen, ein Meinungsforschungsinstitut hat eine Untersuchung, den sogenannten Freiheitsindex Deutschlands, durchgeführt von 2016. Ich habe euch einen Abschnitt daraus abgedruckt. Und die haben herausgefunden, dass die Freiheit für Deutsche einen höheren Stellenwert hat als Gleichheit, Sicherheit und Gerechtigkeit. Aber sie haben auch herausgefunden, dass es in Deutschland eine steigende Sehnsucht nach Gerechtigkeit gibt. Ich persönlich kenne niemanden, der gerne ungerecht behandelt werden möchte. Wir wollen gerechte Eltern, wir wollen gerechte Lehrer, wir wollen gerechte Beurteilungen, wir wollen gerechte Richter, Spiele brauchen gerechte Schiedsrichter. Warum erinnern wir uns gerade so stark an die Momente, in denen wir ungerecht behandelt wurden? Und wieso verhindern die nicht, dass wir andere nicht selbst auch ungerecht behandeln? Gerechtigkeit ist der Wunsch danach, dass andere oder wir selbst, von dem wir denken, dass es richtig oder angemessen ist. Und das ist eine interessante Sehnsucht. Mal gucken, ob wir die nachher auch noch so haben. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit im tiefsten eine Sehnsucht nach Gott ist. Er ist gerecht, wir sind seine Ebenbilder, er ist der Schöpfer, er hat uns gemacht und hat einiges von sich in uns hineingelegt. Dass uns Ungerechtigkeit überhaupt auffällt, dass uns Ungerechtigkeit überhaupt stört, ist eine Folge unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Und in der Person und im Leben von Jesus sehen wir am besten, wie Gott ist, weil er Gott Mensch war. Und wie er war, erfahren wir aus der Bibel. Und deswegen schauen wir jetzt mal in diesen Text und ich werde über zwei Punkte mit euch nachdenken. Der erste Punkt ist, der gerechte Jesus klagt an. Und der zweite Punkt ist, der gerechte Jesus nimmt an. Der gerechte Jesus klagt an und der gerechte Jesus nimmt an. Zum Ersten, der gerechte Jesus klagt an. Gerechtigkeit ist ein biblisches, ist ein göttliches Konzept, ein göttliches Prinzip. Es gehört zu einem fehlerlosen, zu einem sündlosen Gott. Er ist gerecht. Das ist die Grundprämisse. Wenn Gott gerecht handelt, dann tut er das nicht, um irgendeinem objektiven Maßstab gerecht zu werden. Er ist der Maßstab. Gott ist der Maßstab. Und er verhält sich, wenn er gerecht ist, einfach seinem Wesen entsprechend. Das bedeutet, dass es bei ihm, und zwar nur bei ihm, eine völlige Übereinstimmung seines Wesens und seiner Taten, völlige Übereinstimmung zwischen Wesen und Tun gibt. Gott muss sich keinem Gesetz unterstellen, er ist das Gesetz. Und das ist auch kein Problem, weil er durch und durch gut ist. Wir sind es nicht, weil wir Teil dieser gefallenen Welt sind, in der niemand mehr 100% gut und gerecht ist. Und solange wir das nicht kapieren, dass es diese Diskrepanz gibt, werden die Aussagen Gottes auch keinen Sinn für uns machen. Wir werden weiterhin unseren kaputten, zerbrochenen Maßstab an einen perfekten und viel zu großen Gott anlegen. Und das wird nicht funktionieren. Ich zeige euch das mal, vielleicht behaltet ihr euch. Es wird nicht funktionieren, einen zerbrochenen Maßstab damit einen perfekten Gott messen zu können. Das passt nicht. Das werden wir nicht hinkriegen. Wenn wir also Dinge als ungerecht oder als unfair empfinden, dann heißt das noch lange nicht, nur weil wir sie so nicht messen können, heißt das noch lange nicht, dass Gott nicht trotzdem gerecht ist. Es ist einfach eine Frage danach, die Gott uns stellt, welchen Maßstab vertraut ihr mehr? Unserer Logik, unserer Erfahrung oder Gottes Aussagen und seiner Gerechtigkeit? Und in diesem Text begegnet uns wieder ein extremer Jesus. Und ich habe ganz ehrlich wieder mal noch gestern Nachmittag überlegt, ich glaube, ich ändere noch das Thema, das kann mir niemand verbieten. Ich, vom Jetlag geplagt, dachte ich, ich predige einfach über den zweiten Teil von diesem Text und dann ist gut. Niemand hat etwas gegen diesen Jesus ab Vers 28. Der ist liebevoll. Der führt zur Ruhe, der nimmt Menschen an, der ist freundlich, das ist ein Helfer, der Jesus, der mit den Benachteiligten zusammensitzt, den Jesus, der liebt und vergibt und einfach Menschen annimmt. Aber was ist mit dem aus den ersten Versen? Dem Jesus, der Städte und die Menschen darin anklagt. Kein Mensch hat Bock auf einen anklagenden Jesus. Aber wenn es stimmt, dass die Sehnsucht nach Gerechtigkeit in Deutschland und ich glaube weit darüber hinaus immer größer wird, dann braucht es diese beiden Extreme. Bei Jesus gehören die scheinbar zusammen. Innerhalb von einem Gespräch ist er sowohl anklagend und urteilend, wehe dir, und gleichzeitig so liebevoll und freundlich und helfend und einladend. Und das ist die Spannung. Und diese Spannung wird deutlich an einer Frage, das ist, glaube ich, die häufigste Frage, die mir bisher in meiner Laufbahn als Pastor gestellt wurde, immer wieder: Wie kann ein liebevoller und gerechter Gott zornig sein oder gar anklagen oder gar strafen und verurteilen? Wie passt das? Und Jesus zeigt uns hier, dass das scheinbar für Gott kein Widerspruch ist. Ich glaube, dass es genau das ist, was ihn zum gerechten Gott macht. Jesus ist nicht nur unser Buddy. Er ist nicht nur unser Freund. Jesus ist gekommen, um ein Problem zu lösen, das wir alleine nicht lösen können. Jesus ist gekommen und deswegen klagt hier an, von Liebe motiviert. Durch und durch von Liebe motiviert. Wehe dir, meine Wunder haben nicht dazu geführt, dass ihr umgekehrt seid. Ihr habt euch nicht von eurer Sünde abbringen lassen, sondern weiterhin ohne Gott gelebt. Wenn ihr etwas über Wunder und Gott ist übernatürlich hören wollt, hört euch nochmal die Predigt von letzter Woche an auf unserer Website. Tony hat dazu gepredigt, was es bedeutet, dass Jesus übernatürlich ist und Wunder tut. Wisst ihr, was Gott zu einem gerechten Gott macht? Dass er Anklage und Liebe zusammenbringt und uns dadurch daraus retten kann. Das macht Gott zu einem gerechten Gott. Als ich 2006 meinen Burnout mit Depressionen hatte und in dunklen Momenten nicht mal mehr leben wollte, da brauchte ich jemanden, der mir in Liebe gesagt hat, dass ich ein riesiges Problem habe. Und ich kann mich an den Moment erinnern, als der Chefarzt vor mir saß und gesagt hat: Herr Weil, Ihre Seele ist schwer krank. Sie haben ein echtes Problem und wehe, Sie kriegen das nicht in den Griff. Und wir helfen Ihnen dabei. Diese Kombination aus Liebe, Kompetenz und knallharter Realität war, glaube ich, die Rettung für mich und für meine Ehe und für meine Familie und für meinen Glauben und für meinen Dienst als Pastor. Es ist dieser Wehe dir, Jesus, und der Kommt her zu mir alle, Jesus, die untrennbar zusammengehören. Die Ruhe und die Liebe, die Jesus hier in einer unglaublichen Sensibilität, in einer unglaublichen Einladung und Annahme verspricht, die kannst und wirst du nur in ihrer ganzen Tiefe erleben, wenn du den Wehe dir, Jesus, ebenfalls ernst nimmst. Das ist es, was Gott zum einzigartigen und zum gerechten Retter macht. Jesus klagt hier in diesen ersten drei Versen, oder in den ersten Versen, diese drei Orte, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum an. Drei Dörfer und Städte, in denen er viele Wunder getan hat. Er hat dort gewohnt, er hat dort Kranke geheilt, er hat einen Blinden wieder sehend gemacht, indem er ihm von seiner Spucke auf die Augen gerieben hat. Das war der Ort, wo 5000 Menschen mit ein paar Broten und ein paar Fischen satt geworden sind. Mit den Wundern, die Jesus getan hat, wollte er Menschen zu Glauben und zu Vertrauen einladen. Er hat ihnen gesagt und er hat ihnen gezeigt: Ich kann und ich werde eine neue Realität schaffen. Es gibt ein Problem, und hier bin ich, ich bin die Lösung. Aber sowohl damals als auch heute reagieren Menschen darauf unterschiedlich. Und denen, die sagen: Ah, nein, danke. den stellt Jesus hier diese drei anderen Städte gegenüber, die für ihre Gottlosigkeit bekannt waren, Tyros, Sidon und Sodom. Jesus sagt hier, es ist besser, nichts von Gott gewusst zu haben, als von ihm zu wissen und vielleicht sogar Wunder erlebt zu haben und ihm trotzdem nicht zu vertrauen. Jesus klagt hier und er klagt hier an und er klagt an, weil er liebt. Wir leben heute in einer spirituell sehr aktiven Zeit. Es gibt viele religiöse Möglichkeiten. Gott wird prinzipiell nicht abgelehnt, aber ein Gott, der auch verurteilt und auch Ansprüche stellt, der passt nicht in unser Bild. Einen anklagenden Jesus empfinden Menschen als nicht fair. Was aber, wenn er trotzdem gerecht ist? Kann das nicht vielleicht sein? Wenn wir einen Urteilenden, einen gerechten Gott ablehnen, dann lehnen wir automatisch mit ihm auch den objektiven Maßstab von richtig oder falsch ab. Und es wird willkürlich und dann kann sich auch niemand mehr über Ungerechtigkeit beschweren. Kann es sein, dass wir uns in einigen Momenten zu wichtig nehmen? Ich höre in letzter Zeit immer häufiger in Gesprächen Formulierungen wie, ich brauche keine Bibel und ich brauche auch keine Kirche, ich folge meinem Herzen. Ja und nein. Was, wenn wir unserem Herzen folgen und genau damit andere verletzen, weil ihr Herz den anderen was anderes gesagt hat? Dann haben wir ein Problem und es wird wieder ungerecht. Wenn jeder Mensch einfach seinem Herzen folgt, wird es ungerecht, chaotisch und willkürlich, weil unser Herz von Natur aus in unserer gefallenen Schöpfung kein guter Ratgeber ist. Und dann wird alles gleichgültig oder gleichgültig. Und eigentlich wissen wir oder zumindest ahnen wir, dass es für Gerechtigkeit mehr braucht als das. Und dieses Mehr ist Gott und seine Gerechtigkeit, sein Maßstab, ein anderer Maßstab als der. Für eine gerechte Welt brauchen wir den objektiv gerechten Maßstab eines gerechten Gottes, der dann unser Herz verändert. Und das passiert durch sein Wort und durch Gebet und durch Gemeinschaft und durch Gottesdienst und durch Auseinandersetzung und durch Fragen und durch Zweifel. Glaubt mir, wir lieben unsere Kinder. Ich würde nicht sagen, wir lieben unsere Kinder über alles, aber wir lieben unsere Kinder. Und trotzdem oder gerade vielleicht deshalb gab es viele Situationen, in denen wir ihnen aus Liebe und oft auch in Liebe, nicht immer, sagen mussten, dass Dinge, die sie gemacht haben, falsch sind. Ich habe vorgestern unseren Jüngsten gefragt, kam dir das oft so vor? Und er hat gesagt, ja, es war oftmals, fand ich es unfair. Und ich glaube, dass es in vielen Fällen trotzdem gerecht war. Es gibt einen Standard, es gibt einen Maßstab, der höher ist als das, was unser Herz sagt. Und das ist der Maßstab des gerechten Gottes, der uns über alles liebt und vor dem wir uns auch irgendwann mal verantworten müssen, dürfen für das, was wir mit den Dingen gemacht haben, die er uns anvertraut hat. Und nachdem der gerechte Jesus hier angeklagt hat, was macht er? Er spricht sich erstmal mit seinem Papa ab. Er betet. Er zieht sich zurück. Und er dankt Gott, seinem Vater, dem Herrn des Himmels und der Erde, für diese Wahrheit. Und er dankt Gott, dem Vater, dem Herrn über Himmel und Erde, für die Menschen, die ein kindliches Gemüt haben. Das braucht es nämlich, um zu glauben. Manchmal steht uns unsere Logik im Weg, um Gott zu vertrauen. Es geht nicht komplett ohne Logik und Argumente sind super, aber manchmal steht uns unsere Logik im Weg. Gott ist nicht logisch zu erklären, sondern Gott zeigt sich auf ganz unterschiedlichen Wegen. Und dieses Gebet baut die Brücke zwischen dem gerechten Jesus, der anklagt, und dem gerechten Jesus, demselben Jesus, der annimmt. Und das ist der zweite Punkt, der gerechte Jesus, der annimmt. Jesus geht hier in Kapernaum, seinem Wohnort, geht mit den Menschen hart ins Gericht. Wenn er hier schreibt oder sagt, ab Vers 23, und ihr Bewohner von Kapernaum, ob ihr wohl einst in den Himmel gehoben werdet, ganz sicher nicht. Ihr werdet viel mehr hinunter ins Reich der Toten geworfen. Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in Sodom getan hätte, würde die Stadt heute noch stehen. Seid versichert, Sodom wird am Tag des Gerichts besser dastehen als ihr. Bam. Sodom war eine berühmte Stadt aus dem Alten Testament. 1. Mose 18 und 19 berichtet von dieser Stadt. Und vielleicht kennt ihr diese Stadt aus dem Begriff, das ist ja wie Sodom und Gomorra. Diese Stadt war bekannt, aus verschiedenen Bibelstellen wissen wir davon, auch aus außerbiblischen Quellen, dass in dieser Stadt Chaos herrschte, Unzucht, sexuelle Unmoral, Arroganz, Fresserei, Gleichgültigkeit gegenüber Benachteiligten und Bedürftigten und gegenüber den Nöten von anderen Menschen. Und Gott sagt, für diese sexuellen und soziale Ungerechtigkeit habe ich diese Stadt zur Rechenschaft gezogen. Weil ich ein gerechter Gott bin. Und es ist sehr interessant, dass es genau diese beiden Themen sind, an denen sich heute die Geister scheiden gegenüber Gott. Menschen sind begeistert von Gottes Aussagen zu sozialer Gerechtigkeit und zur Begegnung von Nöten in dieser Welt und haben gleichzeitig null Verständnis für Gottes Ansprüche im Bereich Sexualität. Andere Menschen halten Gottes Vorstellungen von Sexualität hoch und sagen, das ist es, so muss es sein, sind aber völlig gleichgültig gegenüber den Nöten von anderen Menschen in dieser Welt. Und jetzt sehen wir hier einen Gott, für den ist das beides gleich wichtig. Das gehört zusammen. Und so schlägt Jesus die Brücke zwischen Sodom, das nach alttestamentlichem Gesetz verurteilt wurde, und Kapernaum, das sich jetzt mit diesem Jesus auseinandersetzen muss. Und er macht das an einigen Stellen, wenn er sagt, im Gesetz ist euch gesagt, in dem alttestamentlichen Gesetz, ich aber sage euch. Und Jesus bringt einen neuen Maßstab, eine neue Maßeinheit. Im Alten Testament steht, ihr sollt nicht töten, ich aber sage euch, ihr sollt nicht mal dran denken, ihr sollt nicht hassen. Menschen sollen euch nicht gleichgültig sein. Im Alten Testament steht, ihr sollt nicht stehlen. Ich aber sage euch, ihr sollt nicht mal neidisch auf das sein, was andere haben. Seid zufrieden und dankbar mit dem, was ihr habt. Im Alten Testament steht, seid gastfreundlich. Ich aber sage euch, ladet nicht nur die ein, die euch dann auch wieder zurück einladen, sondern ladet die ein, die das nicht tun können. Kümmert euch um die Bedürftigen. Das Alte Testament sagt, liebe deinen Nächsten, ich sage, liebet eure Feinde und segnet die, die euch verfluchen. Und mir sind jetzt zwei Dinge aufgefallen. Gottes Gerechtigkeit hat sich nicht verändert, nicht im Alten und nicht im Neuen Testament, nicht in Sodom und nicht in Kapernaum, nicht mit den 10 Geboten und nicht mit der Bergpredigt. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, beschreibt Jesus hier mit dem, was er sagt, nicht eigentlich genau das, wonach wir uns sehnen? Eine Welt, so wie sie sein sollte? Nicht nur, dass das Töten aufhört, eine Welt, in der niemand mehr ignoriert wird, in der sich niemand übersehen fühlt. Eine Welt, in der niemand Angst haben muss, dass ihm etwas weggenommen wird. In der an alle Menschen gedacht ist und niemand was zu befürchten hat. Ist das nicht eigentlich genau das, wie es sein sollte, wonach wir uns sehnen, was Meinungsforschungsinstitute rausarbeiten, dass wir uns immer mehr danach sehnen? Und Jesus sagt, mit mir wird das Realität. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und ich dachte, ja, so ist es. Und ich habe dann gemerkt, spätestens hier, wenn ich dem zustimme, merke ich, wie weit ich davon weg bin. Und dann dachte ich, naja, aber gegenüber dem Alten Testament macht es Jesus doch noch viel schwerer. Also von wegen, die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Kommt zu mir und ihr werdet Ruhe haben. Also mich beunruhigt das eher. Und dann dachte ich gestern Nachmittag, das ist genau der Punkt, wo Jesus die Leute in Kapernaum und in Bethsaida und uns hinführen wollte. An den Punkt zu sagen, das kann gar nicht gehen. Und immer wenn wir es versuchen, werden wir entweder verzweifeln oder ständig uns schlecht und minderwertig und unfähig fühlen oder wir werden es immer härter probieren und in die Spirale kommen, in die ich 2006 geraten bin, so viel zu machen, dass ja niemand merkt, was ich für ein armes Würstchen bin. Herr Weil, ihre Seele hat ein großes Problem. Und Jesus sagt hier, ihr habt ein Problem. Solange ihr nämlich versucht, der Seele und den Ansprüchen von euch selbst und den Ansprüchen von anderen gerecht zu werden, Ansprüchen, die nicht von Gott kamen, Ansprüche, die mich nämlich angeklagt haben und die mich fertig gemacht haben und die mich nicht angenommen haben. Und ich bin nicht zur Ruhe gekommen, sondern ich bin immer unruhiger und immer getriebener geworden. Und ich bin immer müder geworden, bis hin zu lebensmüde. Weil ich gemerkt habe, beziehungsweise damals nicht gemerkt habe, dass ich diesen Anklagen mehr vertraut habe als Gott. Gottes Stimme ist gnädig und richtet uns auf. Und die Anklagen kommen aus einer anderen Ecke. Welcher Stimme und welchem Maßstab vertraust du? Und welchem hörst du zu? Und welcher ist so laut? Der gerechte Jesus klagt mit dem Ziel an, uns Dinge bewusst zu machen und uns da rauszuholen. Und er klagt uns nicht an, um uns fertig zu machen. Der gerechte Jesus klagt an und endet selbst als Angeklagter. Der gerechte Jesus verurteilt und endet selbst als Verurteilter. Er ist der gerechte Ankläger, der sich selbst an unserer Stelle zum Angeklagten macht. Und er ist der gerechte Richter, der sich an unserer Stelle selbst zum Verurteilten macht. Weil er weiß, dass es ein Problem gibt, für das wir nicht selbst gerade stehen können. Und am Kreuz von Golgatha, wir steuern auf Karfreitag und auf Ostern zu. Am Kreuz wird deutlich, dass Gott ein gerechter Gott ist. Er kann über Schuld und über Ungerechtigkeit in dieser Welt und über Unfähigkeit in unserem Leben, er kann nicht einfach drüber wegsehen. Er weiß aber auch, dass wir damit komplett überfordert sind und deswegen erledigt er es selbst für uns. Er ist auf diese Welt gekommen, um sich anklagen und verurteilen zu lassen und ein perfekter Ausdruck seiner Liebe, mit dem er uns zusagt, was er für uns gemacht hat. Kommt her zu mir alle, die ihr müde seid, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, die ist leicht. Und er kann das sagen zu uns, weil er uns damit sagt, was er für uns gemacht hat. Er beschreibt den Weg, den er für uns gegangen ist. Und er hat das alles getragen, damit er uns das Gegenteil davon geben kann. Solange wir noch denken, ich folge lieber meinem Herzen. Oder wie kann Gott das zulassen, das? Bestimmt noch unsere Logik und der alte Maßstab, unser Denken. Und dann ist der Moment gekommen, wo es Zeit wird, zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. Und je mehr wir den gerechten Gott kennen und lieben lernen, desto mehr Ruhe werden wir finden, weil wir merken, wie viel Schuld in unserem Leben ist und weil wir merken, wie sehr Gott uns trotzdem angenommen hat und wie viel Freiheit und Gerechtigkeit in Vergebung steckt. Und diese Ruhe, die brauchen wir wiederum, um zu kapieren, dass der gerechte Gott mit dem, was er für uns getan hat, Angst und Zweifeln und Unsicherheit und Minderwertigkeitsgefühlen und der Tendenz zum Workaholic die Basis entziehen will. Der gerechte Gott wurde ungerechtfertigterweise angeklagt und verurteilt. Und das war kein Zufall, sondern Teil des liebevollen Plans eines gerechten Gottes, um dich zu retten. Und das ist ein Wunder. Und die Anklage ist, es ist nicht gut, dieses Wunder zu übersehen. Nimm dieses Wunder wahr. Es wird keine Verurteilung mehr geben für die, die Jesus vertrauen. Das ist die Ruhe und das ist die Gerechtigkeit, nach der sich Deutschland sehnt. Und Jesus sagt, hier bin ich. Überseht das nicht. Was war das Problem in diesen Dörfern? Sie haben ihre Schuld nicht bekannt und sind nicht umgekehrt und sind deshalb auch nicht zur Ruhe gekommen. Sie haben versucht, weiterhin ohne Gott zu leben, auf sich selbst zu vertrauen, um mit diesem Maßstab hier klarzukommen. Und er ist zu kurz. Weil es bei Gott diese hundertprozentige Übereinstimmung zwischen seinem Wesen und seinem Tun gibt, können wir sicher sein, dass er uns zum Glück nicht das gibt, was wir eigentlich verdient haben. Nämlich Verurteilung, sondern er gibt uns Ruhe und Entlastung und Vergebung. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, ist euch auch abgedruckt. Zitat aus seinem Buch Gemeinsames Leben. Da schreibt Dietrich Bonhoeffer: Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Er weiß, Gottes Wort spricht ihn schuldig. Jesus klagt an. Auch wenn er nichts von eigener Schuld spürt. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht frei. Jesus nimmt an. Und gerecht, auch wenn er nichts von eigener Gerechtigkeit fühlt. Das macht einen gerechten Gott aus. Er klagt an und er nimmt an, ohne dass es für ihn ein Widerspruch ist. Überseht dieses Wunder nicht. Amen.